Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Guten Morgen, ich begrüße Sie. Hier ist wieder der Sonntag. In Zeiten hoher Energiekosten und wachsender Klimasorgen ist die Frage, wie wir effizienter und nachhaltiger mit Energie umgehen können, aktueller denn je. Eine zentrale Rolle in der Region spielt dabei das Energie- und Umweltzentrum Allgäu, kurz EZA genannt. Was Energieberatung heute leisten kann, erklärt uns gleich Martin Sambale, Geschäftsführer von EZA. Allgäu-Hit. Okay, alles gut. Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag bei Radio Allgäu-Hit im Sonntag. 2 Stunden um ein bestimmtes Thema. Wir haben zu reden. Am heutigen Vormittag geht es 2 Stunden um das Thema Energie. Ein Thema, das uns jeden Tag berührt, egal in welcher Form. Sei es denn, dass es, wenn es kalt ist, wir die Heizung aufdrehen. Sei es, dass wir kochen. Sei es, dass wir die Wäsche waschen, den Geschirrspüler anwerfen. Das Thema Energie steht auch auf der Tagesordnung. Stand auch im Wahlkampf ganz stark im Fokus. Wollen wir mal erwarten, was jetzt im Nachhinein letztlich zu diesem Thema bei der Politik dabei rauskommt. Begrüße dazu heute Morgen Martin Sambale, Chef der EZA, dem Energiezentrum Allgäu und damit dann auch gewissermaßen ein Mann, der für die Verbraucherzentrale zuständig ist, aber eins nach dem anderen. Herr Sambale, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind zu diesem Thema Energie. Sie sind der Fachmann in diesem Falle zu diesem Thema Energie. Das heißt also, wenn die Menschen Beratung brauchen wollen, sei es wegen PV-Anlage zum Beispiel oder einer Wärmepumpe, dann sind die Menschen bei Ihnen richtig. Aber jetzt nicht nur Wärmedämmung zum Beispiel, ist auch noch ein Thema.
Ganz klar. Also alles rund um das Thema Energie, vom Thema Strom einsparen bis hin zur Photovoltaikanlage oder Wärmedämmung, Gebäudesanierung. All das sind Themen unserer Energieberatung, die wir von EZA und Verbraucherzentrale gemeinsam anbieten.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich dann zur Verbraucherzentrale, wenn ich die anrufe und sage, pass auf Leute, ich hätte gern Beratung zum Thema Energie, dann geht von dort der Weg automatisch zu Ihnen.
Im Allgäu ist das hier eng verknüpft. Das heißt, wir bieten das gemeinsam an. Man kann über die bundesweite Hotline sich quasi telefonisch seinen Termin vereinbaren, aber man kann auch bei uns direkt anrufen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, über die Verbraucherzentrale oder über EZA zu gehen. Die Beratung ist dieselbe am Ende.
Wenn Sie die Zeit einmal Revue passieren lassen, wo Sie dieses Thema betreuen, jetzt bei der EZA in Verbindung mit der Verbraucherzentrale, haben sich die Anfragen zum Thema Energie, haben die sich eben gerade jetzt aktuell zu dieser in der Diskussion zum Klima und alles, was damit zusammenhängt, eben auch Energie, hat sich das vervielfacht?
Also das ist natürlich immer sehr stark von politischen Rahmenbedingungen abhängig. Also das heißt, in der Corona-Zeit haben die Menschen Zeit gehabt, sich ums eigene Haus zu kümmern. Da sind die Nachfragezahlen schon deutlich in die Höhe gegangen. Mit Beginn Ukraine-Krieg sind wir bei Rekordnachfrage gewesen und entsprechend lange Wartezeiten. Da wollte jeder sofort was machen und ganz, ganz schnell reagieren. Aktuell ist etwas verhaltener die Nachfrage, es ist durchaus Interesse da, aber die Menschen sind momentan noch am Abwarten, am Schauen, was kommt politisch, reagiere ich jetzt schnell. Aber viele informieren sich schon, also im Prinzip die Nachfrage ist gut, viele informieren sich, aber es ist nicht ganz so akut wie zu Beginn des Ukraine-Kriegs.
Dann nutze ich doch die Gelegenheit, weil Sie es gesagt haben, mal abzuwarten, was von der Politik kommt. Was kommt denn von der Politik?
Ja gut, was in dem neuen Koalitionsvertrag drinstehen wird, das wissen wir noch nicht. Also von daher ist es jetzt Kaffeesatzleserei, wenn wir sagen, jetzt kommt dieses oder jenes von der Politik. Klar ist auf alle Fälle, zumindest im Sondierungspapier war das klar, dass die Förderung weiterlaufen soll. In welcher Form und ob geändert oder nicht geändert, können wir nicht sagen. Klar ist auch, dass Klimaschutz weiterhin ein wichtiges Thema sein wird. Da gibt es entsprechend rechtliche Verpflichtungen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat da ganz klare Vorbedingungen gestellt. Also von daher keine grundlegenden Riesenänderungen, aber es wird sicher das eine oder andere im Detail geben.
Von der Energie und von den Nachfragen, das betrifft Öl, Strom und Gas. Ist es richtig, wenn ich sage, dass seit dem Ukraine-Krieg gerade in Richtung der Energiequelle Gas besonders starke und viele Anfragen kamen?
Ja, natürlich. Das war zu dem Zeitpunkt besonders akut, weil wir mussten weg vom russischen Erdgas, von dem wir sehr, sehr abhängig waren. Und deswegen hat natürlich die Politik da sehr viel gemacht. Und natürlich war auch Beginn Ukraine-Krieg das Thema ganz schnell weg vom Gas. Für viele, die in unsere Beratung kamen, das Motto, hat sich alles auch wieder etwas abgeebbt. Also im Prinzip ist wieder etwas Normalität eingekehrt, was die Nachfrage in der Beratung betrifft.
Und gerade der Tatsache, dass Sie bei der nächsten Frage sagen, Sie sagen nichts dazu, trotzdem die Frage war, dass der Abschied vom russischen Gas die richtige Entscheidung?
Ja, natürlich. Wir müssen weg von den fossilen Energien. Und,
ich habe nach dem russischen Gas gefragt.
Vom russischen natürlich sowieso. Also im Prinzip mit dem Ukraine-Krieg muss man auf alle Fälle da weg davon. Aber auch generell diese Abhängigkeit und einfach ein vermeintlich billiges Gas, das hat natürlich ein Riesenproblem im Nachgang, weil wir einfach total abhängig sind. Wir erpressbar sind politisch. Und auf der anderen Seite natürlich auch weiterhin entsprechenden Schaden am Klima anrichten. Also von daher müssen wir da dringend weg.
Aber Hand aufs Herz. Ja, wenn man sich dann anschaut, wie groß der Versorgungsgrad ist bei den PV-Anlagen, zum Beispiel bei den Windrädern oder bei den Wärmepumpen, ist das überhaupt so, wie Sie es gerade zum Ausdruck gebracht haben? Wir müssen unbedingt weg von den fossilen Brennstoffen. Ist das überhaupt überschaubar in meinem, sage ich jetzt, in meinem Leben überhaupt noch realisierbar?
Ja, das ist sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind ja schon bei 60% auf der Stromseite, dass wir da 60% mit erneuerbaren Energien machen. Wir haben auch, und das muss man betrachten, ganzjährig einen relativ gleichmäßigen Anfall an erneuerbaren Energien, wenn man nämlich deutschlandweit betrachtet, Windenergie im Winter stark, Sonnenenergie im Sommer stark. Das heißt, wir brauchen beide diese Energiequellen, dann können wir relativ gut ganzjährig sehr viel abdecken. Wir brauchen natürlich noch die Weiterentwicklung der Speichertechniken, die Techniken sind vorhanden, sie müssen einfach ausgebaut werden. Also die Wege sind klar, die Wissenschaft hat schon klare Wege aufskizziert, wie das Ganze gehen kann und funktioniert. Und es ist stemmbar und es ist auch leistbar.
Aber Herr Sambale, Teil der Realität ist auch folgende, dass bei Thema Energie, beim Thema Klima, so wollte ich das sagen, wir auf dem besten Weg sind. Aber Klima ist ja nun nicht etwas, was an der Landesgrenze Halt macht, sondern wir haben global gesehen, muss man das Klima betrachten, wenn man sich anschaut, dass immer mehr Kernkraftwerke gebaut werden, in Frankreich zum Beispiel aktuell, wenn man sieht, wie gerade fossile Brennstoffe in China immer noch sehr stark im Vordergrund stehen, konterkarieren dann diese Entscheidungen in den anderen Ländern, die wir nicht kontrollieren können, die ganze Sache.
Also erstmal zum Thema Kernenergie. Aktuell werden weltweit eher mehr Kernkraftwerke außer Betrieb genommen wie neu in Betrieb genommen. Die Kosten für neue Kernkraftwerke jagen in unermessliche Höhen. Ich denke an Hinkley Point in Großbritannien, wo es um ein Milliardengrab geht. Ich denke an das Thema kleine, schnelle Reaktoren in den USA, wo ein Anbieter das aufziehen wollte, aber eingestampft hat, weil niemand bereit war, die dann sehr hohen Stromkosten dafür zu tragen. Also von daher, das Thema läuft nicht und wird Schritt für Schritt weniger. Also wir haben noch nie so wenig Kernenergie gehabt in den letzten 20 Jahren wie derzeit. Und auf der anderen Seite, wenn wir nach China schauen, wie gigantisch dort der Ausbau erneuerbarer Energien läuft. Wir haben es am Elektromobilitätsmarkt gesehen, wie uns die abhängen mit großem Schaden für die deutsche Automobilindustrie, die zu lange geschlafen hat. Genauso ist es auch im Photovoltaikbereich. Es ist ein gigantischer Ausbau. Ja, sie haben auch noch fossile Kraftwerke, weil sie einen gigantischen Energiehunger haben. Aber die Transformation läuft in China schneller wie bei uns.
Ich habe das am eigenen Leib seit über einem Jahr stolzer Besitzer einer PV-Anlage mit einem Speicher im Keller. Bei den ersten Gesprächen hat 2 Jahre gedauert, bis ich überhaupt jemanden gefunden habe, der mir das dann macht. Kam dann die Frage, kann ich alles aus Deutschland bekommen? Und dann kam sofort überhaupt nichts drin, wieder bei den Platten. Und im Keller habe ich jetzt die Geräte mit Speicher, da steht Huawei drauf, also soweit dann dazu. Wobei der ja diese Firma schon stark im Verdacht steht, dass da Daten abgegriffen werden. Wobei es mir ehrlich egal, ob was die wissen, wie viel ich verbrauche dann dort. Martin Sambale, Chef der EZA in Kempten, zu Gast im Sonntag. Nach der Musik komme ich dann ganz kurz doch nochmal zu diesen Kernkraftwerken. Keine politische Frage und Aussage, sondern vielmehr, dass einige Politiker geglaubt haben, nach dem Ende der Aussage von Angela Merkel nach Fukushima sich von der Kernkraft zu verabschieden, gibt es ja Aussagen, wir könnten wieder ISA zum Beispiel reaktivieren. Dazu würde ich Sie ganz gern gleich fragen. Das haben wir. Kommt noch alles. Ich will mich weitestgehend an den Plan halten. Es ergeben sich eben, zunächst nochmal, wir sind im zweiten Teil, Radio Allgäu, der Sonntag, gemeinsam mit Martin Sambale, Chef EZA hier in Kempten und der Mann, der dann auch letztlich für die Verbraucherzentrale beim Thema Energie mit zuständig ist. Bevor wir zum Fragenkatalog dann doch kommen, Forderungen der Politik hier, Kernkraftwerke wieder zu reaktivieren. Politisches Geplänkel oder realistische Forderung?
Politisches Geplänkel. Die Betreiber der Anlagen sagen alle nein, weil extrem hohe Kosten.
Und jetzt komme ich dann ganz schnell zu den Fragen. Gehen wir in die Haushalte. Das ist auch die Intention unserer heutigen Sendung. Welche Herausforderungen haben denn private Haushalte heute bei den Energiekosten?
Ja gut, Kosten steigen überall und auch die Energiekosten. Das waren vor allen Dingen jetzt auch sehr schwankende Kosten. Also wir haben unmittelbar im Beginn des Ukraine-Kriegs da extrem steigende Preise gesehen, die sich mittlerweile wieder gesenkt haben. Und das ist natürlich ein Punkt, der natürlich auf den privaten Geldbeutel durchschlägt.
Machen Sie uns Hoffnung oder Angst, wenn ich Sie jetzt frage, wohin gehen denn die Preise beim Strom, beim Öl, beim Gas?
Also beim Strom ist die große Herausforderung die, dass das Netz entsprechend ausgebaut werden muss. Die Preise für die Stromerzeugung, die gehen runter. Je mehr erneuerbare Energien, die sind sehr billig. Wir kriegen Strom aus Sonne und Wind sehr günstig. Der Netzausbau verursacht Kosten.
Gut, aber der Netzausbau, diese Kosten fließen aber letztlich in den Kilowattpreis rein.
Fließen rein, die müssen wir mittragen. Auf der Seite Gas und Öl, da kommt der CO2-Preis dazu. Das ist ein europaweit beschlossenes Instrument. Das heißt, da haben wir aktuell einen CO2-Preis, der gesetzlich vorgegeben ist. Der kommt dann in den freien Handel hinein. Das heißt, wir sind im europäischen Emissionshandel. Wenn nicht genügend Leute CO2 einsparen, geht der Preis nach oben. Wenn alle einsparen, geht er runter. Das heißt, das ist ein Instrument, mit dem wir schon deutliche Mehrkosten auch bekommen können.
Sind es denn nur die Energiekosten, mit denen sich die privaten Haushalte auseinandersetzen müssen? Oder sind es möglicherweise auch, dass bei diesen, wenn viele die Entscheidung treffen, PV-Anlage, Wärmepumpe, dass die überhaupt nicht nachkommen, beziehungsweise besser gesagt, dass die Firmen nicht nachkommen, dass uns die Fachkräfte fehlen, dass wir keine eigenen Produktionen mehr haben?
Also die eigenen Produktionen haben wir schon lange nicht mehr. Wir hatten in den Jahren 2006, 2007, 2008 da eine sehr starke Produktion. Die ist dann, damals unter Merkel, ist die Solarförderung so zurechtgestutzt worden, dass es der Boom abgebrochen ist und auch die Firmen kaputt gegangen sind. Also da haben wir unsere Industrie verloren damals. Im Bereich Handwerk, Fachkräfte zeigen sich schon Tendenzen, dass es da natürlich, wenn die Nachfrage konstant hoch bleibt und die Politik verlässlich bleibt, dass natürlich sich da die Kapazitäten auch aufgebaut werden. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung.
Wir wollen ja in dieser Sendung ganz konkret die EZA vorstellen, sprich auch die Verbraucherzentrale. Wie sieht denn die Unterstützung gerade bei der Energieberatung kurz gefasst aus?
Also wir bieten Energieberatung an auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, es gibt zum einen die telefonische Beratung oder Online-Beratung. Das heißt, jeder kann bei uns anrufen und sich kostenlos telefonisch oder per Video beraten lassen. Es gibt unsere Beratungsstellen hier in der Verbraucherzentrale, im EZA-Haus und in vielen Städten und Gemeinden im Allgäu. Da gibt es auch eine kostenlose Beratung zu bestimmten vorgegebenen Terminen. Kann man sich anmelden, kann sich da kostenlos beraten lassen.
Also das haben Sie schon gesagt, kostenlos kostet also nichts.
Kostet nichts.
Ich kann mich mal erinnern, dass mal Gemeinden aber was übernommen haben.
Genau. Also was wir dann auch haben als nächste Stufe sind Checks vor Ort. Das heißt, eine Energieberaterin oder Energieberater von uns kommt ins Haus, um sich das Haus anzuschauen, um da eine Beratung zu machen. Impulsberatung, zu sagen, dieses oder jenes wären die Möglichkeiten, kostet im Normalfall 40 Euro Eigenanteil. Im Rahmen von Kampagnen, die wir in einzelnen Städten und Gemeinden machen, das läuft unter dem Titel Check dein Haus oder Check dein Dach, da ist es dann kostenlos, weil es dann die jeweilige Stadt oder Gemeinde übernimmt.
Nehmen ein Beispiel. Checken Sie mein Haus jetzt. Sie kommen, sind dann da, vielleicht haben Sie sich schon Unterlagen, zum Beispiel die letzte Stadtwerkeabrechnung, zeigen lassen. Wie steigen Sie ein?
Also, es geht ein Haus rund, also es wird zuerst mal werden die Energiekosten angeschaut. Also die Unterlagen, die Sie zusammengestellt haben, Sie kriegen vorher eine Information, was Sie da sinnvollerweise zusammenstellen, werden angeschaut. Es gibt einen Rundgang durchs Haus, man schaut sich an, wie sind die Fenster, wie ist der Wandaufbau, wie schaut es im Heizkeller aus, was ist das für eine Heizung. Und es wird dann eben im Gespräch auch abgeklärt, was sind so die Bedürfnisse des Hauseigentümers, der Hauseigentümerin. Also das heißt, ist geplant, das Haus zu sanieren, ist geplant, das länger konstant zu bewohnen, sind da irgendwelche Änderungen geplant, weil das ist natürlich immer ein wichtiger Aspekt, sind irgendwelche Maßnahmen geplant, wo sowieso vielleicht was umgebaut werden soll oder so, das ist dann ein Aspekt und dann kommen die verschiedenen Vorschläge, die diskutiert werden.
Herr Sambale, können Sie anhand der Jahresrechnung, nehmen wir an die letzten 3 Jahre, können Sie an der Kilowattzahl, die verbraucht worden sind, schon erkennen und sagen, passen Sie auf, bei Ihnen ist der Verbrauch die letzten 3 Jahre so niedrig, lassen Sie die Finger davon, da lohnt sich die Investition nicht.
Natürlich kann man das auch sehen. Man sieht zum einen das Gebäude, man sieht die Gebäudehülle, sieht die Qualität, sieht das Baujahr, sieht auf der anderen Seite den Verbrauch. Davon kann man auch das Nutzerverhalten abschätzen und kann natürlich auch sagen, okay, wir liegen hier jetzt im sehr niedrigen und sehr günstigen Bereich. Da rechnen sich Maßnahmen eher nicht. Oder wir liegen in einem Bereich, wo wir relativ viel verbrauchen, dann rechnet sich eine Maßnahme schneller. Das ist natürlich immer ein wichtiger Anhaltspunkt für die Energieberater.
Habe ich das richtig in Erinnerung oder aus Fernsehberichten richtig gesehen, dass eigentlich der Einstieg immer in erster Linie zunächst Schritt 1 die Dämmung des Gebäudes ist?
Richtig, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Gebäudehülle steht auch viel länger wie die Heizung. Eine Heizung haben Sie 20, 25 Jahre drin. Die Gebäudehülle, wenn Sie da Maßnahmen machen an der Wärmedämmung, am Fenster, das haben Sie auch 40, 50 Jahre so oder am Dach oder so weiter. Also deswegen ist das ein wichtiger Aspekt. Außerdem kann dann die Heizung entsprechend anders ausgelegt werden. Also das heißt, ein gut gedämmtes Gebäude benötigt eine kleinere und kostengünstigere Heizung. Eine Wärmepumpe läuft effizienter. Also von daher ist das immer ein wichtiger Aspekt, der mit berücksichtigt werden muss.
Okay, wir machen wieder etwas Musik und dann komme ich zu Punkten, die ich schon mal mitgeben darf. Vorlauftemperatur 55 Grad. Bodenheizung ist noch ein Thema. Also es gibt eine ganze Menge. Bis gleich. Toll machen Sie das. Wenn man diese Sendung vorbereitet, dann trifft man auf viele Begriffe, die man dann auch googeln muss, um das dann zu verstehen. Ich darf das reinbringen. Bei mir war es so, dass ich schon eine Beratung vor Ort von der IZA bekommen habe. Ein bisschen hat mir dann auch der Berater dort erklärt. Sonntag, Radio Algorithm am Sonntagvormittag, gemeinsam mit Martin Sambale, Chef der IZA in Kempten. Ich wollte ganz gerne dazu kommen, dass Voraussetzungen für eine Wärmepumpe eine Vorlauftemperatur von 55 Grad sein soll. Ich habe mal bei mir nachgeschaut, ich habe 65, ist möglicherweise ein Ausschlusskriterium. Und eine Fußbodenheizung.
Also die Fußbodenheizung ist keine Vorbedingung.
Aber sie sei insgesamt sei es ein guter Faktor.
Also es ist so, dass eine Wärmepumpe umso effizienter läuft und umso bessere Jahreseffizienz hat, je niedriger die Vorlauftemperatur ist. Eine Wärmepumpe, die eine Vorlauftemperatur unter 55 Grad hat, funktioniert, da macht es Sinn. Also wenn die Heizung damit auskommt, dann kann man auf eine Wärmepumpe umsteigen, auch im Altbau, unabhängig davon, was für Heizkörper oder Heizflächen man hat. Eine Fußbodenheizung braucht generell immer eine sehr niedrige Vorlauftemperatur, deswegen wird man da meistens niedriger sein. Das Entscheidende ist eben diese Vorlauftemperatur. Wenn man jetzt ein Haus hat, wo die Vorlauftemperatur, wie Sie sagen, beispielsweise bei 65 Grad ist, dann kann man zum einen testen, wird es auch mit 55 Grad noch warm genug, ja oder nein. Zweitens, wenn das nicht wird, kann man das Ganze noch also berechnen, hydraulischer Abgleich, dass das gleichmäßiger versorgt wird. Und dann ist noch eine mögliche Maßnahme, dass man einzelne Heizkörper auswechselt, um mehr Wärme mit einem Heizkörper in den Raum zu bringen und damit die Vorlauftemperatur zu senken.
Dann erklären Sie uns bitte, was ist ein hydraulischer Abgleich?
Also ein hydraulischer Abgleich ist quasi, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben Heizkörper, die ganz nah am Heizkessel sind und haben Heizkörper, die ganz weit weg sind. Die müssen alle so viel Wärme bekommen, dass der Raum richtig warm wird.
Das heißt, weil auf dem Weg dorthin geht Energie verloren.
Richtig. Und die Räume auch unterschiedlich groß sind. Im hydraulischen Abgleich gibt es eine Voreinstellung beim Thermostatventil, wie viel Durchfluss in den einzelnen Heizkörper reingeht. Und das wird so justiert, dass jeder Raum genau die Wärme bekommt, die er für den Raum benötigt. Und wenn das System gut abgeglichen ist, dann wird es eben nicht in einem Raum zu warm und in anderen bleibt es noch kalt.
Wir wollen natürlich auch oder müssen auch zum Geld kommen. Das ist ganz wichtig. Entschuldigung, weil die Hörer wissen wollen, was dann auf sie zukommt. Nummer eins, was kostet so im Schnitt eine Luftwärmepumpe?
Eine Luftwärmepumpe wären Sie mit kompletter Installation, Demontage des bestehenden Systems im Bereich von 30.000 bis 50.000 Euro angeboten bekommen.
Inklusive Arbeitskosten?
Inklusive, ja.
Wir reden hier von einer Luftwärmepumpe. Es gibt ja auch die Erdwärmepumpe. Spielt überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, wie teuer käme das dann?
Also es ist so, dass ungefähr 80-90% der eingebauten Wärmepumpen Luftwärmepumpen sind. Erdsonden oder Grundwasserwärmepumpen sind effizienter, machen also quasi mehr Wärme aus dem Strom, haben also damit niedrigere Stromkosten, haben aber höhere Investitionskosten. Also das heißt, hier sind wir im Bereich 10.000 Euro oder mehr, was es mehr kostet gegenüber der Luftwärmepumpe. 10.000 bis 20.000 Euro mehr wie die Luftwärmepumpe.
Das heißt, ich könnte zwischen 40.000 und 60.000 liegen um den Preis. Amortisiert sich das überhaupt mal irgendwann noch?
Ja, das hängt ganz davon ab, was wann ansteht. Also das heißt, wenn Sie eine neue Gasheizung drin haben und dann das reinbauen wollen, dann amortisiert sich nicht. Wenn Sie sowieso die Heizung erneuern müssen, dann haben Sie natürlich höhere Kosten. Sie kriegen eine Förderung, 30% mal von 30.000 Euro wird angesetzt für die Förderung und davon 30% ist Basisförderung. Es gibt einen Klimageschwindigkeitsbonus für eigennützten Wohnraum. Und es gibt dann noch einen zusätzlichen Bonus für einkommensschwache Haushalte. Und damit wird das Ganze sehr schnell sehr wirtschaftlich.
Kann man übrigens in einem sehr guten Informationsbroschüre kann man das einsehen, die es von der EZA gibt. Und auch im Internet kann man das mit einsehen. Wenn aber, wie Sie gerade beschrieben haben, dann durchaus Heizkörper nochmal ausgetauscht werden müssen, ist es dann noch interessant. Das geht ja auch wieder ziemlich ins Geld.
Das hängt vom Einzelfall ab. Also das hängt vom Einzelfall ab und es hängt auch von der Perspektive ab, was macht man mit dem Haus, wie lange wohnt man damit. Es kann auch ein Thema sein, wenn man jetzt beispielsweise mit den Vorlauftemperaturen nicht hinkommt, dass man über das Thema Wärmedämmung nachdenkt und damit mit den bestehenden Heizkörpern hinkommt, weil wenn das Haus gut gedämmt ist, dann reicht eine niedrigere Vorlauftemperatur.
Die meisten werden davon gehört haben, von der Wärmepumpe, sitzen vor dem Fernseher, schauen sich das an, das wird erklärt. Irgendwie versteht man es und nicht und dann ist die Sendung zu Ende, dann versteht man es wieder nicht. Ganz kurz das Prinzip einer Luftwärmepumpe.
Also im Prinzip eine Wärmepumpe ist wie ein umgedrehter Kühlschrank. Das heißt, die Außenluft draußen wird noch weiter abgekühlt.
Minus 10 Grad.
Ja, bei minus 10 Grad kommt die Luftwärmepumpe eben auch langsam an ihre Grenzen. Also sprich, da wird sie ineffizient. Aber wenn es draußen
10 Grad... Entschuldigung, bis wie viel Minus gerade?
Also, es ist ein fließender Übergang. Sie holt auch aus minus 10 Grad noch was raus. Aber dann ist die Effizienz, dann macht man eben nicht mehr aus einem Teil Strom drei Teile Wärme, sondern dann macht man aus einem Teil Strom 1,5 Teile Wärme nur noch. Also das ist aber übers Jahr gesehen, ist das natürlich der kleinste Teil der Zeit. Die meiste Zeit heizen wir in Übergangsperioden und da macht die Wärmepumpe aus beispielsweise plus 5 Grad Außenlufttemperatur, holt sie nochmal Wärme raus, kühlt also die Außenluft noch weiter ab und erwärmt damit das Heizungswasser.
Jetzt bekommen wir von dem Martin Sambale, unser Gast im Sonntag heute, Chef der EZA, eine kurze kostenlose Beratung. Wir haben ein Haus, wir haben Zweifachverglasung, wir haben eine Dämmung, Haus gebaut Mitte der 90er Jahre, wir haben eine Gasbrennwerttherme zum Beispiel. Und jetzt die Überlegung, PV-Anlage oder Wärmepumpe? Beides geht nicht, ist viel zu teuer. Mit was sollte man einsteigen?
Warum sollte beides nicht gehen?
Also ja, weil es zu teuer ist.
Naja gut, es gibt ja auch Finanzierung und Leasingmodelle. Also das heißt, man kann sich auch eine PV-Anlage mieten.
Okay, da müsste man extra drauf eingehen, wage ich dann zu bezweifeln, ob das rechnerisch oder beziehungsweise amortisationsmäßig dann aufgeht. Machen wir eins nach dem anderen.
Also es hängt davon ab, wie alt der Gaskessel ist. Also wenn das dringend ist, dass der jetzt ausgewechselt werden muss, dann würde ich an die Wärmepumpe gehen. Wenn der Gaskessel jetzt beispielsweise 10 Jahre alt ist, dann hat der noch eine längere Lebensdauer, dann ist das nicht akut, da jetzt zu handeln. Dann kommt erst die PV-Anlage drauf.
Okay, 20, 25 Jahre Lebensdauer von einer Gaswärmetherme zum Beispiel. Ja. Welche Jahreszahl? 15 Jahre, dann ist sie ja noch nicht alt. Sollte man dann anfangen, da zu denken?
Also man sollte anfangen, dran zu denken. Wenn sie 15 bis 20 Jahre alt ist, dann sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen, was dann kommt. Wenn sie 25 Jahre alt ist, dann sollte man wirklich handeln.
Eine Kombination von erneuerbaren Energien und einer bestehenden Heizung, geht das?
Ja, ist eine gute Möglichkeit. Könnten Sie beispielsweise machen, dass Sie zum Beispiel die bisherige Gastherme, wenn die jetzt erst, was weiß ich, 15 Jahre alt ist, bestehen lassen, eine neue Wärmepumpe dazu einbauen. Dann läuft die Wärmepumpe über, sagen wir mal, 90% des Jahres und die 10% des Jahres, wo es am kältesten ist, läuft die alte Gasheizung. Und dann, wenn Sie vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren die Wärmedämmung vom Haus verbessern, dann schmeißen Sie die alte Gasheizung raus und können alles gut mit der Wärmepumpe heizen.
Das wollen wir uns jetzt hinter die Ohren schreiben und wollen uns das merken. Im Sonntag von Radio Allgäu, an diesem Sonntag zu Gast ist Martin Sambale, Chef der EZA in Kempten. Und es geht um das Thema Energie, Energiesparen, Energieberatung. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist diese Sendung heute Vormittag bei Radio Allgäu im Sonntag energiegeladen, könnte man sagen. Ein Mann, der in Sachen Energie bestens sich auskennt, ist Martin Sambale, Chef der EZA hier in Kempten. Herr Sambale, gehen wir mal jetzt so weg von diesen großen Sachen, die Energie erzeugen. Gehen wir mal mehr zu den kleinen Dingen des Alltags, mit denen man durchaus auch sparen kann. Das sind die Haushaltsgeräte, das ist Standby zum Beispiel. Das sind Energielabel. Beim Letzteren würde ich mich dann sehr persönlich gerne aufhalten, wenn ich mir überlege, vielleicht gefühlt, wie oft in den letzten Jahren die Labels geändert worden sind. A+, AA+, CC-, war jetzt übertrieben. Blickt man nicht so richtig dann durch. Nochmal, die Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind durchaus geeigneter, auch schon, dass die Stromrechnung besser aussieht.
Ja, natürlich. Also im Prinzip da ein neuer, energieeffizienter Kühlschrank, der bringt deutlich mehr wie ein 20 oder 30 Jahre altes Gerät. Da sollte man sich natürlich immer informieren. Also das heißt, wenn man sich neue Geräte kauft, vorher auf einschlägigen Internetplattformen nachschauen, was da gerade Stand der Technik ist, weil da gibt es erhebliche Unterschiede und eine bessere Energieklasse bringt immer was. Kostet zwar etwas mehr meistens, aber das rechnet sich über die Lebensdauer leicht.
Wobei sich die Hersteller ja eines Tricks bedienen. Also wir haben unseren neuen Gefrierschrank gekauft, der steht im Keller unten und siehe da, die Wände sind ja gefühlt dick 15 cm. Das heißt also, da gibt es eigentlich gar keine neue Technik, sondern man spart die Energie, indem man schaut, dass die Energie nicht verloren geht.
Das ist ja auch der richtige Weg, weil im Prinzip Effizienz ist das Einschläge und natürlich gibt es auch moderne Dämmstoffe, wo man quasi mit der gleichen Dicke ein bisschen bessere Dämmung erreicht. Aber natürlich, die beste Energie ist, die man gar nicht erst benötigt.
Und dann kommt bei der Waschmaschine und auch bei der Spülmaschine dazu, da braucht man einen langen Atem, ein 60-Grad-Maschinengang, 2,5-3 Stunden, Spülmaschine 2,5-3 Stunden, also wenn man Schnellgeschirr braucht, das funktioniert so nicht.
Die haben aber alle auch ein Schnellwaschprogramm, aber man kann im Alltag natürlich dann, wenn man Zeit hat, das lange Programm laufen lassen, das entsprechend energiesparend ist.
Ich hatte vorhin auch gesagt zu den Fenstern, Zweifachverglasung, heute ist mehr die Dreifachverglasung, da vielleicht auch von korrigieren mich. Ich glaube, mit dem Feuerzeug an der Scheibe kann man sehen, wenn jetzt jemand sagt, was habe ich jetzt, und dann sieht man dann die Spiegelung.
Da sieht man die Spiegelung und man sieht dann auch im Prinzip die Wärmeschutzverglasung, dadurch, dass im Prinzip sich die Farbtöne leicht ändern.
Bringt als Einstieg in die Dämmung des Gebäudes dann schon, dass man sich damit auseinandersetzt, vielleicht mal zu schauen, welche Energie geht über die Fensterscheiben dann verloren und dass man hier einen Austausch vornimmt?
Also das Thema Fenster ist ein sehr beliebtes Thema, was die Gebäudehülle zum Sanieren betrifft. Allerdings Fenster ist, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, nicht unbedingt eine sehr wirtschaftliche Maßnahme. Also das heißt, Kosten und Einsparungen sind hier, sagen wir so, die Einsparungen sind, je nachdem, wie die alten Fenster sind, aber nicht so groß. Mehr Energie geht letzten Endes über die Fassade verloren, also eine Fassadendämmung oder auch übers Dach. Das sind die Schritte, wo man einfach nochmal mehr rausholen kann. Fenster ist vor allen Dingen auch ein Thema der Wohnqualität, des Komforts, wenn die alten Fenster zugig sind.
Lassen Sie uns nochmal zur Außenhülle gehen, also Dämmung auf dem Mauerwerk, als dann vor 2, 3, 4 Jahren, wann auch immer, vermehrt die Berichte im Fernsehen dann kamen, hat man die Dämmungen gesehen, dann kamen Meldungen über Brennen, dass sie sehr schnell entzündlich sind, Vögel ihre Nester da drin bauen, dann ging es um Gifte in diesen Platten, was ist da aktuell?
Also im Prinzip war das teilweise eine regelrechte Kampagne. Brände in Wänden sind vernachlässigbar von der Zahl her. Also im verglichen mit der Anzahl der Wohngebäudebrände ist das in einer einstelligen Zahl. Also
verzeihen Sie, wenn ich jetzt nachbohre, ist das Dämmmaterial, was heute verwendet wird, diese Platten, ist das leicht entzündlich?
Nein, ist nicht leicht entzündlich. Das ist schwer entflammbar. Es gibt unterschiedliche Materialien zwischen nicht brennbar und schwer entflammbar. Da gibt es klare Vorgaben, damit es bauaufsichtsrechtlich zugelassen wird. Und das brennt nicht sofort.
Was sagen Sie Kritiker, die sagen, dass wenn wir so dämmen, wenn wir dann die Fenster so dicht machen, dass wir dann das Klima in den Räumen verschlechtern, generell, vor allen Dingen im Hinblick auch auf Schimmelbildung?
Das ist ein Thema beim Thema Fenster. Nicht beim Thema Wärmedämmung. Also eine Wand ist immer dicht und atmet nie.
Egal, was drauf ist.
Es ist so, dass die Dämmmaterialien diffusionsoffen sind von ihrem Aufbau her. Also das heißt, auch Polystyrol oder natürlich auch die natürlichen Dämmstoffe sind diffusionsoffen. Das heißt, es kann Feuchtigkeit hindurch diffundieren. Allerdings diffundiert durch ein Mauerwerk fast keine Feuchtigkeit. Wir müssen 97% rund unserer Feuchtigkeit, die in den Räumen entsteht, durch Menschen die Feuchtigkeit abgeben, durch Wäsche, durch Kochen etc., müssen wir über Lüftung entfernen. Und in dem Moment, in dem wir neue Fenster haben, ist es ganz wichtig, das Lüftungsverhalten entsprechend ganz bewusst anzupassen und alle 2, 3 Stunden querlüften oder sich Gedanken zu machen über eine Komfortlüftung, die das automatisch erledigt.
Haben diese Fenster nicht auch eine Art Zwangsentlüftung?
Nein. Ein Fenster ist dicht, es gibt die Möglichkeit einer Abluftanlage mit Nachströmöffnungen bei den Fenstern. Sehr unkomfortabel, weil natürlich zieht genau dann da die kalte Luft herein. Also das heißt, das, was wir empfehlen, ist gezielt eine Komfortlüftung. Es gibt dezentrale Systeme, die in die Außenwände eingebaut werden. Es gibt zentrale Systeme, die im Prinzip, ohne dass es der Nutzer merkt, stets die Luft austauschen und man stets frische Luft drin hat.
Es ist ja 2, 3 Stunden zu lüften, ist ja schon eine ganze Menge. Da muss man diszipliniert sein. Es gibt ja so kleine Geräte zu kaufen, mit denen man die Belastung der Luft sehen kann. Die blinken, die piepsen, je nachdem, wie man sie einstellt. Kann man erinnert werden.
Ja, richtig. Und man kann auch mit Hygrometern sehen, welche Luftfeuchtigkeit man gerade hat und gezielt dann lüften, wenn die Luftfeuchtigkeit wieder zu hoch ist. Ein ganz wichtiges Thema, weil wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird, dann ist die Gefahr von Schimmelbildung da. Es liegt nicht an der Wärmedämmung. Die Wärmedämmung hilft sogar, sowas zu vermeiden, weil eine Wand, die gut gedämmt ist, ist auf der Innenseite wärmer. Das schlägt sich nicht so leicht Feuchtigkeit an der Wand nieder wie eine schlecht gedämmte Außenwand.
Bevor wir wieder eine kleine Pause uns gönnen, eine gute Dämmung der Außenwand, gut gedämmte Fenster, auch ein Schutz vor Wärme im Sommer, weil die Sommer immer heißer werden?
Ja, natürlich. Auch im Sommer kann das als sommerlicher Wärmeschutz dienen. Wichtiger Aspekt dabei, wir müssen verhindern, dass im Sommer der Hitzeeintrag stattfindet, also nicht die Sonne voll in die Räume reinscheint. Eine außenliegende Verschattung ist wichtig. Und das Zweite ist, dass man natürlich möglichst nächtens auch entsprechend lüften sollte und schauen sollte, dass man in der Nacht die Wärme wieder rausbekommt.
Außenliegende Verschattung, Bäume, meinten Sie das damit?
Auch Rollos, Jalousien oder natürlich auch Pflanzen, die davor stehen, können da diesen Effekt auch haben.
Musik, und danach kommen wir ganz kurz zur Heizkostenabrechnung. Ist nicht unbedingt so, sage ich mal, Ihr Steckenpferd, aber wir wollen ganz allgemein darauf eingehen. Die Menschen, es ist wohl so ziemlich das Schlimmste, was in der Post sein kann, wenn dann diese horrenden Nachforderungen sind. Darüber wollen wir uns gleich dann unterhalten mit Martin Sambale, unserem Gast heute im Sonntag von Radio Allgäu Hit, Chef der EZA hier in Kempten. Allgäu Hit. Den eigenen Verbrauch von Wärme kann man auch feststellen an der Jahresabrechnung, die man bekommt. Das sieht man schon auch daran, ob man gut mit der Energie umgegangen ist oder weniger. Die Stadtwerke mittlerweile, die liefern neben der Rechnung sogar dann am Ende immer noch so ein Blatt mit Überwachung, wo man dann sagt, ihr habt das Haus, ihr seid drei Personen, wenn ihr da liegt, seid ihr im grünen Bereich. Also die geben schon noch Tipps und Hinweise. Warum erschrecken sich trotzdem immer wieder Leute so darüber? Okay, weil die Beträge so hoch sind. Warum sind sie denn so hoch? Sind die so, weil sie sagen, ich möchte es warm haben, mich interessiert der Preis überhaupt nicht?
Ja gut, das ist im Prinzip am Jahresende sieht man das dann. Und wenn es in der Zwischenzeit Preissteigerungen gab, dann hat man plötzlich eine Nachzahlung zu leisten. Ist natürlich immer der Punkt. Spannende ist, man hat die Vergleiche in der Regel. Also in der Regel ist in der Heizkostenabrechnung auch immer das Vorjahr noch mit aufgeführt, dass man mal genau schauen kann, okay, woran liegt es denn, dass ich jetzt eine Nachzahlung habe? Liegt es daran, dass ich mehr verbraucht habe? Ist es irgendwie plausibel oder kann ich es gar nicht verstehen?
Wobei man ja berücksichtigen muss, dass es gibt einen milden Winter, gibt einen strengen Winter und das trägt ja auch wesentlich dazu bei.
Das trägt natürlich wesentlich dazu bei. Neben Nutzerverhalten ist die Witterung ein Thema und wir haben natürlich die Energiekosten. Wenn die nach oben gehen, dann geht auch eine Nachzahlung daher, kommt daher, wenn man das eben nicht vorher hatte.
Sind die Heizkostenabrechnungen so ziemlich das, womit sie am meisten zu tun haben, wo die meisten Beschwerden eingehen und die bitten, da ist was schiefgelaufen, bitte helft mir beim Überprüfen?
Also das ist so ein klassisches verbraucherzentrale Thema, das jetzt von der EZA-Seite weniger gefragt wird, von der verbraucherzentralen Seite stärker gefragt wird, dass Mieter natürlich mit der Heizkostenabrechnung kommen, um das nachzuvollziehen. Die größere Anzahl an Beratungen haben wir von Gebäudeeigentümern, die über die Sanierung reden. Das Thema Heizkostenabrechnung ist die etwas kleinere Anzahl, aber natürlich Mieter, die kommen hauptsächlich mit diesem Thema Heizkostenabrechnung.
In den letzten Wochen und Monaten waren im Fernsehen Berichte zu sehen, gerade bei neu gebauten Wohnanlagen in Verbindung mit Fernwärme, wo dann Unternehmen kommen und wahnsinnige Kosten abrechnen. Können Sie uns das erklären? Was steckt da dahinter?
Gut, das ist. Ich kenne jetzt die Berichte nicht, aber generell ist es natürlich so, in neu gebauten Anlagen stellen wir oft fest, dass die Einstellungen oft noch nicht so richtig gut passen, dass das oft von der Regelung her noch ein ordentliches Optimierungspotenzial am Anfang gibt. Da kann man was rausholen. Und natürlich bei Fernwärme hängt man immer natürlich an einem Anbieter. Der hat quasi Monopol. Da gilt es natürlich zu schauen, wer ist dieser Anbieter? Ist da womöglich die Stadt mit dabei und beteiligt, um damit für eine gewisse Sicherheit zu sorgen, dass es nicht zu sehr in Richtung Profitgier geht?
Wenn das Stichwort gerade gefallen ist mit Fernwärme, die Gemeinden müssen mit 28, glaube ich, jetzt unter 10.000, nicht über 10.000, aber dann, glaube ich, mit 28, über 100.000, noch viel früher, Gemeinden können sich zusammenschließen. Korrigieren Sie mich, was kommt da auf uns zu?
Also es läuft die kommunale Wärmeplanung, die läuft für Städte über 100.000 Einwohner bis Mitte 2026, für alle anderen bis Mitte 2028. Bis dahin muss die kommunale Wärmeplanung erstellt werden.
Was steckt da dahinter genau?
Die kommunale Wärmeplanung ist eine Analyse dessen, wo wird wie viel Wärme benötigt und wo könnte potenziell ein Wärmenetz diese Wärmeversorgung übernehmen.
Wer hat die Daten?
Die Daten werden eben im Prinzip dann von einem Dienstleister zusammengetragen, der analysiert das. Es gibt teilweise Daten, die natürlich seitens Gasversorger, seitens Stromversorger vorliegen. Es werden teilweise Daten von Kaminkehrern mitgenommen und damit wird das quasi analysiert, wird in der Darstellung allerdings nicht gebäudescharf gemacht, also es wird nicht der eine an Pranger gestellt, der hat zu viel verbraucht, sondern es wird im Prinzip straßenzugweise gemacht, um zu sehen, wo ist die Wärmedichte so hoch. Ein Wärmenetz macht dort Sinn, wo die Wärmeabnahme relativ hoch ist auf einer geringen Strecke. In der klassischen Einfamilienhaussiedlung mit großen Gärten ist der Abstand meistens so groß, dass da ein Wärmenetz wirtschaftlich kaum Sinn macht, beziehungsweise sehr teuer werden würde für den Nutzer.
Heißt das aber auch, dass bei Neubauanlagen, Neubaugebieten die Fernwärme die Zukunft sein wird?
Nein. Neubaugebiete ist nicht Neubaugebiet. Also ein Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern wird aller Wahrscheinlichkeit nach nie eine Fernwärmeversorgung bekommen, weil ein neues Haus hat einen so niedrigen Energiebedarf. Das macht gegebenenfalls Sinn bei größeren Wohnanlagen. Also wenn eine größere Wohnanlage, größere Mehrfamilienhäuser gebaut werden, da kann eine zentrale Wärmeversorgung Sinn machen. Oder es wird aber auch für das Gebäude gemacht. Ein neues Gebäude kann man leicht so planen, dass das mit einer Wärmepumpe optimal läuft. Da ist das Wärmenetz nicht so wichtig wie in einem denkmalgeschützten Altbau in der Innenstadt.
Sagt uns Martin Sambale, Chef der IZA in Kempten, aber die IZA ist zuständig für das gesamte Allgäu und auch sogar bis runter nach Lindau bis zum Bodensee. Der Gast heute zu Gast bei mir, Martin Sambale, zu diesem Thema Energie im Sonntag von Radio Allgäu Hit. Allgäu Hit. Wenn wir schon beim Thema Energie sind und wir hatten es kurz angesprochen, dann geht es auch darum, wie man das Raumklima positiv mit der richtigen Einstellung und mit den richtigen Maßnahmen beeinflussen kann. Das Thema Energie im Sonntag, an diesem Sonntagvormittag, hier bei Radio Allgäu Hit mit Martin Sambale, Chef der IZA. Und der Martin Sambale wird uns jetzt darüber beraten, wie man Schimmel in der Wohnung verhindern kann. Herr Sambale, kurz schon angedeutet, es geht um das Verhalten beim Lüften. Alle 3-4 Stunden ist eine ganze Menge. Da vielleicht noch mal ein bisschen vereinfacht erklärt, wie entsteht Schimmel?
Also Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit, es sind Sporen, es sind Pilzsporen und es entsteht dann, wenn irgendwelche Wandstellen dauerhaft feucht sind und eben nicht zu warm sind, sondern eher niedrigere Temperaturen haben. Also das heißt, besonders gefährdet sind irgendwelche kalten Ecken oder Fensterleibungen, Außenwandecken auf der Innenseite, die relativ kühl sind, weil die Wärmedämmung nicht so gut ist und gleichzeitig eine Luftfeuchtigkeit, die im Bereich über 60% womöglich hinausgeht, dann ist die Gefahr von Schimmel gegeben.
Jetzt gibt es Bereiche in der Wohnung, da kann man lüften so viel, wie man will, zum Beispiel im Keller, da ist es irgendwie gefühlt im Sommer immer feucht.
Ja, im Keller ist es ganz wichtig, da darf ich im Sommer nicht lüften.
Auch nicht in der Nacht?
Wenn es definitiv draußen kälter ist wie drinnen. Also die Gefahr ist die, eine warme Luft enthält mehr Feuchtigkeit wie eine kalte Luft. Das heißt, wenn ich im Sommer lüfte im Keller und eine warme Luft mir in den Keller reinhole, die dann an den kalten Kellerwänden abkühlt und dort kondensiert, haben wir dort die Feuchtigkeit. Also das heißt, Keller lüften im Winter, aber im Sommer möglichst wenig und möglichst nur dann, wenn es wirklich draußen kälter ist.
Kann ein sogenannter Entfeuchter eine Rolle spielen?
Ja, natürlich, das wird man im Keller teilweise auch brauchen, aber mit dem Lüften muss man auf alle Fälle vorsichtig sein.
Jetzt ist ja Schimmel in der Wohnung auch immer ein Streitthema zwischen dem Vermieter und dem Mieter. Landen diese Sachen auch bei der IZA?
Relativ selten, aber es ist natürlich ein Thema, das meistens, wenn es zum Streitthema wird, auch vor Gerichten landet. Im Prinzip gibt es da immer in der Rechtsprechung, je nachdem, wie die bauliche Situation auch ist. Weil es gibt bauliche Situationen, wo es bei einer schlechten Wärmedämmung, einer schlechten Gebäudehülle oft auch sehr schwer ist, da Schimmel zu vermeiden. Andererseits wiederum, wenn der Mieter ein schlechtes Lüftungsverhalten an den Tag legt, dann fördert das natürlich den Schimmel. Und von daher ist das so ein Streitthema, wo man nicht sagen kann, die eine Seite oder die andere Seite hat pauschal recht.
Bekommen die Kunden, die zu Ihnen kommen, dann immer nur die Beratung, welche Energie sie denn verwenden sollen, wie sie es ändern können? Oder gehen Sie auch rein, dass Sie juristisch einsteigen und sagen, na, vermeide mal den Streit, das ergibt keinen Sinn?
Also juristisch können wir nicht einsteigen, weil wir keine Rechtsanwälte sind und damit auch keine Rechtsberatung geben können. Wir steigen letzten Endes lediglich damit ein, was kann man machen, wie kann man sein Verhalten anpassen, wie muss ich schauen, dass ich heize und lüfte, weil es gehört ja beides dazu, also auch das Thema beispielsweise, sollte man keine Räume zu stark abkühlen lassen im Winter, weil auch das die Schimmelgefahr bringt. Also das heißt, selbst ein Schlafraum sollte normalerweise nicht unter 16 Grad kalt sein, weil sonst steigert das auch die Schimmelgefahr. Also von daher gibt es von uns die Tipps zum Heizen und zum richtig Lüften. Rechtsberatung gibt es bei uns nicht.
Beim Thema Dämmung liest man manchmal den Ratschlag, bevor die Außenwand gedämmt wird, sollte man zunächst im Keller die Kellerdecke dämmen.
Also das Thema Kellerdecke oder auch oberste Geschossdecke, das sind zwei Maßnahmen. Also wenn der Dachboden unbeheizt ist, oberste Geschossdecke, das sind zwei Maßnahmen, die man selber sehr schnell und einfach machen kann. Die sind relativ kostengünstig. Also da kann auch der Heimwerker ran. Die Außenwand dämmen ist nichts für einen Heimwerker. Oder auch eine Dachsanierung ist nichts für einen Heimwerker, aber eine oberste Geschossdecke dämmen, das kann der Heimwerker. Und das sind die Maßnahmen, die sich sehr, sehr schnell rechnet, weil dann kostet es nur das Material, wenn man selber da was macht. Das Gleiche bei der Kellerdecke, von unten was dagegen kleben. Das sind Maßnahmen, die gehen sehr schnell und einfach.
Nehmen wir ein Haus, die Eltern, zwei Kinder. Kinder werden groß, ziehen aus, die Eltern alleine, immer noch in dem ganzen Haus. Dann neigen einige dazu zu sagen, okay, Wohnzimmer wird wunderbar geheizt, die anderen Räume werden nicht genutzt, also bleiben sie kalt. Der richtige Weg?
Also nicht komplett kalt machen, weil wir dann im Prinzip ein Bauschadensthema haben. Also das heißt, ich habe schon gesagt, Minimum 16 Grad sollte man schon haben in den Räumen, sonst könnte es gefährlich werden, weil wenn es zu stark zu kalt ist, dann ist die Gefahr von eben Feuchtigkeit und Schimmelproblemen.
Ist vielleicht nicht so direkt, aber indirekt Ihr Thema. Man muss aber berücksichtigen, dass dieses Raumklima, die Luftfeuchtigkeit, eventuell Schimmelsporen in der Luft natürlich auch ein Gesundheitsthema ist.
Ja, natürlich. Also in dem Moment, in dem wir Schimmel haben, dann ist es ein Gesundheitsthema und das ist natürlich schädlich. Also das heißt, wir müssen deswegen auch konsequent lüften. Frische Luft bedeutet gesunde Luft. Regelmäßig lüften sorgt dafür, dass Schadstoffe abgeführt werden, dass man Feuchtigkeit entsprechend reduzieren und dass man damit Schimmel vermeiden.
Interessant ist, wenn man sich so ein Messgerät kauft, wir haben eins zu Hause, dass dieses Lüftung, der Zeitraum des Lüftens, bis das wieder runtergeht, wir haben so 400 als Basiswert eingestellt, das geschieht relativ schnell. Im Sommer dauert das wesentlich länger.
Das ist ganz klar, je größer die Temperaturdifferenzen zwischen Innenraum und Außenraum sind, desto stärker ist einfach der Austausch. Also das heißt, wenn es draußen minus 20 Grad hat, die machen die Tür auf, da fällt die kalte Luft richtig rein und die warme Luft geht ganz schnell raus. Wenn es draußen genauso warm ist wie herinnen, dann ist die thermische Differenz einfach gering und dann ist der Austausch viel langsamer.
Aber so ein Gerät kann eben helfen, wie wir gerade auch gehört haben. Durchaus, es ist gar nicht so teuer. Martin Sambale, Chef der EZA in Kempten, zu Gast im Sonntag an diesem Sonntagvormittag. Es sind ja manchmal die Fragen, die erst während des Interviews kommen, auch wenn man sich vorbereitet hat. Martin Sambale zu Gast im Sonntag von Radio Algorithm an diesem Sonntagvormittag, Chef der EZA. Es geht um Energie, Energiesparen, energetische Veränderungen, Lüften und Lüftungsanlage, Herr Sambale. Den Tipp haben Sie mir jetzt während der Musik noch gegeben, darauf sollten wir kurz eingehen.
Ja, also das, was wir im Neubau mittlerweile häufig haben, dass einfach eine Komfortlüftung eingebaut wird. Das heißt, eine Lüftungsanlage, die stets verbrauchte Luft absaugt und frische Luft in die Räume reinlässt und über einen Wärmetauscher die Wärme gleichzeitig im Raum hält. Eine solche Anlage bringt einen sehr großen Komfort. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, wenn sie gut gemacht ist. Spart auch nochmal deutlich Energie, weil man die Wärme im Raum hält und gleichzeitig frische Luft im Raum hat. Lässt sich auch in der Sanierung machen, gibt es sowohl als dezentrale Anlagen, wo in die einzelne, quasi über Mauerdurchbrüche, in einzelne Zimmer was hineingebaut wird. Effizienter etwas sind die zentralen Anlagen. Die sind im Gebäudebestand, also im Altbau, oft nicht so leicht einzubauen, aber auch machbar.
Aber dieser zwangsweise Luftaustausch geschieht ja dann automatisch?
Der geschieht automatisch. Man kann da entsprechend einstellen, wie das läuft nach dem Zeitplan. Man kann es auch einstellen, dass es nach CO2-Fühler läuft. Das heißt, wenn die Luft verbraucht ist, wird das entsprechend aktiviert.
Kostet aber Strom.
Kostet Strom, allerdings ist die Wärmeeinsparung, gibt Untersuchungen, das ist bis zu 25, 26 Mal so viel Energie wird eingespart an Wärme, wie an Strom für den Betrieb benötigt wird.
Da noch ein bisschen Physik dann auch, weil ganz einfach der Feuchtegrad der Luft darüber entscheidet, wie schnell oder wenig schnell sie erwärmt werden kann.
Das Entscheidende da ist jetzt weniger der Feuchtegrad der Luft, ob sie schneller oder weniger schnell erwärmt werden kann, sondern im Prinzip ist das Entscheidende, wir haben dort einen Plattenwärmetauscher, über die das ausgetauscht wird, die Luft. Die strömt raus und quasi die hereinströmende Luft ist durch eine Metallplatte von der rausströmenden Luft getrennt und die Wärme wird da übergeben.
Etwas anderes noch, was mir da einfällt, in Lindau gibt es, glaube ich, einen Kindergarten, das ist ein Niedrigenergiehaus.
Sogar ein Passivhaus.
Ein Passivhaus, oh ja, ich sehe schon. Niedrigenergiehaus, Passivhaus, zwei Begriffe, höre ich jetzt so, dass es einen Unterschied gibt. Was ist es genau? Lohnt es sich? Bringt es die Energieersparnis oder fördert es im Zweifel nicht noch mehr Schimmel etc.?
Also, Passivhaus ist quasi ein Gebäude, das fast keine zusätzliche Heizung benötigt, eine sehr gut gedämmte Gebäudehülle hat, eine entsprechende Komfortlüftung mit drin hat, bringt einen sehr hohen Wohnkomfort und bringt sehr niedrigen Energieverbrauch. Wenn wir heute einen Neubau bauen, der ist im Prinzip immer ein Niedrigenergiehaus. Also das ist heutzutage, jedes Gebäude entspricht diesem Standard. Wir reden da auch von Effizienzhaus. Effizienzhaus 55 ist das, was heute quasi gesetzliche Vorgabe im Neubau ist. So ein Passivhaus benötigt gegenüber einem standardmäßigen Neubau heute ja etwas weniger wie die Hälfte, vielleicht ein Drittel der Energie, die ein standardmäßiger Neubau benötigt, benötigt ein Passivhaus noch zum Beheizen.
Und die Baukosten?
Je nachdem, wie gut es geplant ist, 5-10% mehr.
Rechtfertigt die Energieersparnis?
Rechtfertigt die Energieersparnis über die Lebensdauer, wenn es gut geplant ist. Es ist natürlich so, das ist eine Know-how-Frage. Wenn es von Anfang an gut geplant und berücksichtigt ist, dann lässt es sich leicht umsetzen. Wenn man eine konventionelle Planung hat und sagt, die will ich jetzt auf den Standard bringen, dann kann es teuer werden.
Niedrigenergiehaus, Passivhaus, egal wie, durchgesetzt hat es sich aber nicht.
Also das Thema Niedrigenergiehaus ist heute Standard und gesetzlich vorgegeben, heißt nur nicht mehr Niedrigenergiehaus, sondern Effizienzhaus. Das läuft. Das Thema Passivhaus hat sich nicht so durchgesetzt bislang. Es werden viele Häuser so gebaut. Es gibt Städte wie Kempten, die auch einen Beschluss haben, städtische Liegenschaften im Neubau in dem Standard zu bauen. Der Begriff hat sich nicht durchgesetzt, weil der einfach passiv will keiner sein. Deswegen ist der nicht so sexy, der Begriff. Deswegen läuft der Begriff kaum. Von der technischen Seite her haben wir heute im Bau relativ viele Elemente aus dem Thema Passivhaus. In der konsequenten Umsetzung haben wir nicht so viele.
Im Wahlkampf, aber auch aktuell wird darüber diskutiert, Bauen ist viel zu teuer. Baugrund ist sehr, sehr teuer. Es wird überlegt, wie können die Baukosten gesenkt werden. Dabei spielt unter anderem auch die Energie eine Rolle. Befürchten Sie, dass es hier eine Lockerung der Vorschriften geben könnte, die das Thema Energie letztlich konterkarieren?
Also es gibt in Vorarlberg, hat das Energieinstitut Vorarlberg ein sehr interessantes Forschungsprojekt durchgeführt. Die haben für ein Mehrfamilienhaus 1000 verschiedene Varianten berechnet, geplant und ausgeschrieben. Und zwar haben sie unterschiedliche Bauarten, unterschiedliche Dämmstandards, unterschiedliche Wärmeversorgungen. Das Beste haben sie dann umgesetzt, das, was von der Berechnung her für die Lebenszykluskosten am günstigsten war. Und es war ein fast Passivhaus. Also das heißt, auf diesem Standard, sehr gute Wärmedämmung, sehr guter Energiestandard, hat sich in sämtlichen Berechnungen basierend auf Ausschreibungsergebnissen als am besten durchgesetzt. Es ist leider so, dass immer gesagt wird, Energie würde das Bauen teurer machen. Dieses Gebäude, das in Vorarlberg gebaut wurde, war in dem Jahr, in dem es gebaut wurde, eines der kostengünstigsten sozialen Wohnbauvorhaben dort. Es sind ganz andere Aspekte, die es teuer machen. Und wenn es richtig geplant und angegangen wird, dann ist Energie nicht der Teuermacher. Das sind andere Themen, Brandschutzthemen oder sowas, die verursachen oft viel, viel höhere Kosten. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, der in der Diskussion leider oft vergessen wird.
Zum Schluss dieses Teils. Man könnte ja jetzt auch sagen, dass die Bauindustrie oder die Baufirmen von sich aus ein Interesse haben daran müssen, dass sie mehr Aufträge bekommen und das Bauen billiger wird. Weil wenn es billiger wird, können sich mehr Menschen eben das Bauen dann auch leisten. Braucht es dazu überhaupt die Politik? Aber die Bauindustrie, die Bauwirtschaft, sie macht es nicht. Sie bleibt an dieser, sage ich mal, auch Gewinnmaximierungsstrategie, das ist sehr hart ausgedrückt, halten Sie fest.
Ja, im Prinzip ist es natürlich immer schwierig, neue Wege zu gehen. Also das heißt, wenn wir in einem Unternehmen einen eingespielten Pfad haben, eine eingespielte Vorgehensweise, dann ist es immer am wirtschaftlichsten, daran festzuhalten und so weiterzumachen, weil alles neue Zusatzaufwand ist, Zusatzkosten sind. Also deswegen sind neue Themen, neue Techniken immer ja, nicht das, was sich sehr schnell umsetzt.
Never change a running system. Gerade wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Martin Sambale, Gast im Sonntag von Radio Algorithm, Chef der EZA. Unser letzter Teil, und da wollen wir, Herr Sambale, uns mit den Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung dann noch beschäftigen. Algorithm. Es bedarf immer eines Schrittes, dem ersten Schritt, um Veränderungen herbeizuführen. Das gilt auch für Eigentümer einer Wohnung bzw. eines Hauses, muss man in diesem Zusammenhang festhalten. Da fällt mir ein, weil ich Wohnung gesagt habe, wer eine Eigentumswohnung hat, der hat ja überhaupt keine große Entscheidungsgewalt über die Energieversorgung, über Änderungen bei der Energieversorgung. Da ist man ja relativ machtlos.
Naja, nicht ganz. Also auch für Wohneigentümergemeinschaften gibt es Förderprogramme.
Wenn die sich vertragen.
Wenn die sich vertragen, natürlich. Die rechtlichen Bedingungen wurden etwas erleichtert, dass da was gemacht werden kann. Wir beraten auch Wohneigentümergemeinschaften und bieten da auch Vorträge für Eigentümerversammlungen an. Also von daher ist auch da eine Handlungsmöglichkeit.
Ist da Ihr erster Schritt immer, dass Sie zunächst mal Streit schlichten müssen?
Ich hoffe nicht.
Kommen wir zu dem, was ich angekündigt hatte, und zwar, welche staatlichen Förderprogramme gibt es für energetische Sanierung?
Also ganz wichtig, es gibt zwei grundsätzliche Schienen. Das eine ist die Förderung von Effizienzhäusern, das heißt, es wird eine Komplettsanierung gefördert mit teilweise sehr attraktiven Konditionen. Es werden für 120.000 bzw. auch 150.000 Euro werden da entsprechende Anteile an zinsvergünstigte Darlehen gegeben in der Höhe und Teilschuldenerlass. Das ist 120.000 bzw. 150.000 Euro pro Wohneinheit. Ist sehr attraktiv, wenn man auf sehr gute Standards dann kommt. Da muss man das gesamte Haus sanieren. Die andere Schiene ist das Thema Einzelmaßnahmen. Wir haben auf der einen Seite die Heizungen. Für die Heizung gibt es, wenn ich auf erneuerbare Energien umsteige, also auf eine Wärmepumpe oder eine Holzheizung oder auch Solarthermie mit dazu baue, gibt es 30% Grundförderung von 30.000 Euro. Es gibt dann, wenn ich das jetzt relativ schnell mache und eigengenutzte Wohneinheiten habe, dann gibt es nochmal einen 20% Klimageschwindigkeitsbonus. Und es kann nochmal einen weiteren Bonus geben, wenn ich ein Jahreseinkommen des Haushalts unter 40.000 Euro habe.
Ist das im Moment nicht auch noch immer so ein Problem, dass man keine einheitliche Plattform hat, um die Förderung zu beantragen? Wir haben BAFA zum einen oder auch KfW.
Also KfW läuft das Effizienzhaus. Dieses Thema Heizung, das läuft auch bei der KfW. Bei der BAFA laufen die anderen Einzelmaßnahmen. Also es wird gefördert mit 15% von 30.000 Euro maximal werden Einzelmaßnahmen gefördert. Das kann die Lüftungsanlage sein, das kann können die neuen Fenster sein, die Dachsanierung, die Fassadendämmung. All diese Maßnahmen werden da gefördert. Wenn ich einen individuellen Sanierungsfahrplan vorliegen habe, dann gibt es statt 15% für diese Einzelmaßnahmen 20% Förderung. Und es wird dann nicht von einer maximalen Summe von 30.000 anteilig ausgegangen, sondern wird von 60.000 anrechenbaren Kosten ausgegangen. Also sprich, dann kann ich 20% von 60.000 Euro als maximale Förderung für eine Einzelmaßnahme bekommen. Ich kann eine Einzelmaßnahme jedes Jahr wieder eine neue weitere Einzelmaßnahme beantragen.
Dämmung und Photovoltaik. Wie sieht es dann bei der sogenannten Solarthermie aus? Kurze Erklärung und dann, welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Also Photovoltaik ist die Stromerzeugung durch die Sonne. Mhm. Solarthermie ist Wärmeerzeugung durch die Sonne.
Also im Prinzip sind die Röhren?
Röhren, aber auch Platten. Es sind quasi Metallplatten, wo dann kleine Leiter drin sind, wo dann eine Wärmeträgerflüssigkeit durchfließt, die erhitzt werden. Photovoltaik sind die Platten, wo im Prinzip Siliziumplatten, wo über Sonnenstrahlung quasi direkt Strom erzeugt wird. Photovoltaik an sich wird nicht direkt gefördert. Photovoltaik kriegen wir eine garantierte Einspeisevergütung und können im Prinzip sehr günstig Strom erzeugen, ist deswegen wirtschaftlich, weil der selbstgenutzte Strom deutlich billiger ist, wie den ich aus dem Netz beziehe.
Wirtschaftlich, wenn die Stadtwerke nur etwa 8 Cent geben?
Wenn mich der Strom einer Photovoltaikanlage nur 12 Cent kostet und ich einen großen Teil davon selber verbrauche, ist es deutlich weniger, wie ich zahle, wenn ich irgendwo zwischen 30 und 40 Cent Stromkosten sonst zu zahlen habe.
Schade, dass wir nur Radio und kein Fernsehen sind. Mein Gesichtsausdruck. Fragen, wo bekommen Sie im Allgäu am Bodensee die Kilowattstunde für 12 Cent?
Von der eigenen Photovoltaikanlage. Wenn Sie die Anlage aufs Dach bauen, wenn Sie die 20 Jahre betreiben und dafür das Ganze durchberechnen, dann wird Sie der Strom von der eigenen Anlage um die 12 Cent kosten.
Jetzt muss man aber wissen dazu, das erfordert schon auch wieder viel Disziplin. Also nehmen wir mal an, 5 kW oben etwa die Kapazität, Peak sagt man dazu, glaube ich, im Keller dann auch noch einen Speicher von 5 Kilowatt. Im Sommer funktioniert das, im Winter wird es schwieriger. Man muss aber im Sommer diszipliniert sein, die Waschmaschine, Spülmaschine etc. dann erst laufen lassen, wenn von oben eben genug Sonne kommt.
Man kann es damit optimieren, aber es ist nicht so, dass man sich dafür kasteien muss. Wenn Sie einen Speicher haben, geht es sowieso am Abend auch. Also von daher ist das kein so ein Problem. Man kann es optimieren und kann sich seinen Eigenverbrauch hochtreiben. Normalerweise, wenn man eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut ohne Batteriespeicher kann man grob rechnen, dass man ein Drittel des Stroms selber verbrauchen kann. Der Rest wird eingespeist. Natürlich mit der niedrigeren Einspeisevergütung. Aber das, was ich selber brauche, da habe ich einen deutlichen Gewinn gegenüber dem, was ich sonst zahlen muss für den Strom. Wenn ich mit Batteriespeicher mache, kann ich grob zwei Drittel des Stroms, den ich erzeuge, selber nutzen. Also von daher auch ein attraktives Modell. Natürlich kostet der Batteriespeicher wieder mehr.
Man liest manchmal, dass man in diesem Bereich wegen Fehlentscheidungen auch Geld verlieren kann. Beispiel: PV-Anlagen, Spitze 5 kW, Speicher 5 kW. Ist das so richtig? Ihr könnt ja 7 kW unten Speicher nehmen, 8 kW, ja. 10.
Also Speicher werden tendenziell eher manchmal zu groß gebaut. Also wenn Sie 5 kW PV-Anlage, 5 Kilowattstunden Speicher Energie haben, also die Leistung wird in kW gemessen und die Energiemenge, die ein Speicher speichern kann, wird in Kilowattstunden gemessen, dann passt es in etwa. Meistens werden Sie eher auch eine größere Anlage aufs Dach bauen. 5 kW ist jetzt eine relativ kleine Photovoltaikanlage. Wenn Sie daran denken, dass Sie vielleicht in Zukunft auch Elektromobilität...
Wenn das Dach es hergibt.
Oder Wärmepumpe brauchen. Ja, genau. Wenn das Dach es hergibt. Wenn es ein Reihenhaus ist, dann wird es vielleicht nicht mehr hergeben.
Eckhaus vielleicht noch.
Ja.
Von den Kosten nochmal. Speicher etwa, einmal 1 Kilowattstunde kostet etwa 800, 900 Euro.
Mache ich lieber keine Aussage, weil sich da einfach in letzter Zeit auch sehr viel getan hat und Speicher zum Teil jetzt bei Balkonsolaranlagen super billig noch dazukommen. Das ist gerade ein sehr dynamischer Markt, deswegen keine Preisaussage von mir her, lieber Anbieter anfragen.
Kommen wir zu BAFA und auch zu KfW mit den Anträgen. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage, das läuft alles richtig digital ab.
Ja, das läuft digital ab unter www.bafa.de bzw. kfw.de. Das sind die Anlaufstellen, da gibt es auch alle Informationen.
Die Auseinandersetzung mit Anträgen ist ja immer so ein heikles Thema, für die Laien dann zumindest. Kann man da Fehler machen?
Teilweise für manche Sachen braucht man sowieso einen Energieberater. Das heißt, man sollte da auch schauen, je nachdem, was man macht. Das steht auch bei den Programmen dabei, wo man auch Fachleute braucht. Die sollte man sich frühzeitig mit ins Boot holen, damit das richtig läuft.
Was konkret bedeutet, dass eben die Fördermittel, die Gewährung von Fördermitteln nach Antragstellung voraussetzt, dass man irgendeinen Schrieb von einem Energieberater hat?
Teilweise ja. Also man braucht im Prinzip einen Förderantrag für ein Effizienzhaus, muss von einem Energieberater mit unterschrieben werden. Bei der Heizung beispielsweise, da muss schon ein Angebot vorliegen und man muss einen Auftrag mit aufschiebender Wirkung erteilt haben. Also es hat jedes Förderprogramm quasi seine Besonderheiten auch. Deswegen bei uns in der Energieberatung von EZON Verbraucherzentrale da beraten lassen. Da gibt es gerade zu den Förderprogrammen alle Detailinfos.
Zum Schluss nochmal, wo kann man sich konkret informieren?
Ja, bei uns bei EZA www.eza-allgäu.de oder unter der Verbraucherzentrale verbraucherzentrale-energieberatung.de. Und ja, das sind Ihre Anlaufstellen und da können Sie Termine ausmachen und zu uns kommen.
100%ige Energieversorgung irgendwann einmal über PV, Luftwärmepumpe, Windräder. Wird es die mal geben? Wenn ja, in welchem Jahr?
Das hängt von der Politik ab, wann. Wir werden sicher noch einen gewissen Import an Strom, an Energie benötigen, in welcher Form auch immer, für gerade das Thema Industrie. Aber wir werden komplett auf erneuerbare Energien setzen können. Und in welchem Jahr? Ja, das Zieljahr ist momentan 2045, das bundesweit als gesetzliche Rahmenbedingung steht. Wird sehr anspruchsvoll, aber der Weg wird in die Richtung gehen. Wann wir es wirklich erreichen, kann ich nicht sagen.
Zwei Aussagen, zwei Fragen. Dann wird es die Stadtwerke nicht mehr brauchen und die EZA auch nicht mehr.
Uns wird es sehr wohl noch brauchen. Die Stadtwerke werden in Zukunft auch sehr stark als zum einen Stromlieferanten, andererseits auch Wärmelieferant sein, bei Wärmenetzen wahrscheinlich. Uns als Beratung wird es weiterhin geben, weil weiterhin die Menschen auch ihr Haus sanieren und wieder auf Stand bringen wollen. Es gibt Sanierungszyklen und jeder braucht dann auch wieder mal eine Beratung.
Sagt Martin Sambale, Chef der EZA in Kempten zum Thema Energie im Sonntag, an diesem Sonntagvormittag. Herr Sambale, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute und auch viel Energie.
Vielen Dank und auf Wiederschauen.
Wiederschauen. Das war der Sonntag mit Norbert Kolz an diesem Sonntag. In einer Woche, Sie wissen, wieder von 10 bis 12 die nächste Ausgabe. Bis dahin. Tschüss.